Mint Your Future. Ja, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge für Mint Your Future. Ich sitze gerade in Hagenberg bei RISC gemeinsam mit der Christina.
Genau, hallo.
Hi, du darfst dich gerne erstmal vorstellen, wer du bist, was du hier bei RISC machst.
Also mein Name ist Christina Hochleitner, ich bin die Forschungskoordinatorin der RISC Software GmbH und bin da zuständig für alles, was wir im Bereich der Forschung machen. Mhm. Also Recherche in Richtung Forschungsprogramme bis hin zum Schreiben von Anträgen, Beteiligen an internationalen Anträgen, nationalen Anträgen. Ja, genau, das ist meine Aufgabe.
Okay, sehr spannend. Also die Organisation von vorn bis hinten, alles, was mit Forschung zu tun hat.
Alles, was mit Forschung und vor allem eben den Antragswesen für internationale Projekte, also im Bereich Horizon Europe oder national mit der Forschungsförderungsgesellschaft, also der FFG, zu tun hat.
Sehr spannend. Dass wir dich so ein bisschen kennenlernen, wie Christina so ist. Was machst du so in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade arbeitest?
Ich habe zwei kleinere Kinder, also da ist ja mal ein Großteil der Freizeit damit aufgebraucht. Ich habe so das Klischee-Hobby, ich backe sehr gerne. Also so in Richtung Motivtorten, das ist so ein kreatives Entspannungshobby als Ausgleich zur Technik. Und was mir zurzeit auch sehr taugt, ist Bogenschießen.
Ah, cool.
Also da gibt es im Prägarten in der Umgebung, weil ich wohne in der Nähe, gibt es ein paar Parcours, die sehr nett sind und die man wirklich sehr entspannt gehen kann im Wald.
Sehr cool. Und bezüglich Backen bist du wahrscheinlich der Hit in deiner Familie und bei deinen Kids, oder?
Kindergeburtstagspartys tendieren dazu, ja. Also es sind auch schon Nachbarkinder gekommen und haben gefragt, ob sie Torte haben können. Mhm. So waren schon Avengers dabei oder natürlich, leider Gottes, klischee-mäßig. Meiner Tochter hat die Eisprinzessin sehr gefallen. Mhm. Und dann halt wird eine Barbie-Puppe einfach in der Torte gebacken und es hilft nichts.
Ah, okay, die wird reingesteckt. Ne?
Genau, die wird dann als Elsa reingesteckt. Mhm.
Ich wollte gerade fragen, was so bisher dein größtes Meisterwerk war.
Boah, da muss ich gerade überlegen. Fällt mir nicht. Ach doch, ich habe zum 60er meines Vaters, der hat beim Bundesheer an einer Radarstation gearbeitet und die habe ich nachgebaut.
Boah, okay.
So eine runde Kugel ist nicht ganz so leicht zum Eindecken mit Fondant.
Ja, nicht schlecht. Okay, sehr cool. Dann starten wir jetzt mal Richtung MINT.
Gerne.
Wo liegt denn so dein persönlicher Bezug zu MINT?
Mein Bezug, ich habe so in der Schulzeit ein bisschen so eine Hassliebe gehabt, so mit den technischen Fächern, Physik, Chemie, Mathematik. Bin dann aber mit der Zeit draufgekommen, dass eigentlich Mathematik mir liegt. Mhm. Also, dass ich ein Interesse habe und vielleicht auch das Verständnis dafür. Und je älter ich werde, desto interessanter finde ich es eigentlich. Und das hat mich auch Informatik immer interessiert, also sehr früh schon. Meine Mutter ist eine Lehrerin gewesen, jetzt mittlerweile in Pension, und sie hat da in der Schule einen Computer gehabt. Und da war ich, wann war das? Das war 1990 rum, also da war ich so 18 Jahre alt. Mhm. Und die hat sie in den Ferien mit heimnehmen können.
Oh. Mhm.
Das heißt, ich habe dann schon relativ früh Zugang zu Informatik, zu Computern gehabt, wie es eigentlich so schwer gewesen ist, an sowas zu kommen.
Ja.
Und habe dann super textbasierte Spiele gespielt. Also die haben damals geheißen Saft und Tanken. Das waren so Wirtschaftsspiele, wo man den Preis der Tankstelle, was ja heutzutage mittlerweile sehr aktuell ist, berechnen kann.
Aha.
Und Prince of Persia war damals auch schon recht in. Und habe da halt einen Zugang zur Technik gehabt. Und das hat mich interessiert und das hat mich eigentlich weiter beschäftigt, bis ich dann entschlossen habe, in Hagenberg zu studieren.
Okay. Also war zuerst so deine Mom der treibende Faktor?
Eigentlich beide Eltern. Mhm. Also mein Vater ist Mechaniker.
Mhm.
Und da habe ich natürlich immer beim Reifenwechseln und so, ist jetzt nicht unbedingt MINT-bezogen, aber einfach Technikbezug gehabt. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe nie gesehen, warum mir das einschränken sollte, weil ich ein Mädchen oder eine Frau bin. Ich habe bei uns beim Hausbauen genauso Boden gelegt, mit meiner Mutter ein eigenes Zimmer mit Parkett vollgelegt und Fliesen gelegt. Also warum sollte ich das nicht können?
Cool. Also warst du immer mit dabei und hast alles ausprobiert?
Genau, also ich habe die Möglichkeit von meinen Eltern gehabt, bin da sehr gefördert worden und habe mir gedacht, warum soll es da einen Grund geben? Und das hat mich eigentlich mehr motiviert, das auszuprobieren, als zu sagen, nein, ich probiere es vielleicht doch nicht.
Mhm. Sehr cool. Was hattest du dann in Hagenberg studiert?
Medientechnik und Design als Bachelor und digitale Medien als Master.
Ah, okay, sehr cool.
Und dann noch ein ähnliches Studium, das heißt Mediology in Dänemark, also an der Aalborg University in Kopenhagen.
Sehr cool.
Also alle sind so stark in Richtung Medieninformatik, Mediendesign.
In deiner Schulzeit hast du dann dich eher für Mathe begeistert, meintest du vorhin, und auch ein bisschen Informatik?
Genau. Ich hätte retrospektive schon gewünscht, dass mehr Informatikunterricht gewesen wäre. Also okay. Ich habe eine Handelsakademie in Österreich gemacht. Mhm. Da hat man dann schon am Studium am Anfang gemerkt, dass man gegenüber HTL-AbsolventInnen und Absolventen doch etwas hinten nach ist vom technischen Wissen. Mhm. Die sind alle damals bereits mit Programmierkenntnissen ins Studium eingestiegen. Ich habe das natürlich nicht gehabt.
Ja,
ich habe mich bei Flash, das war damals gerade das große Ding, mhm. Bei Flash ausgekannt und das war es dann ziemlich. Also mhm. ich hätte schon mehr gerne im Informatikunterricht als Vorarbeit gehabt.
Mhm. Ja, es kommt ja auch heutzutage total auf die Schule drauf an, ob die der Informatik das voll pusht oder gar nichts macht.
Absolut, es kommt total auf Schule, auf Lehrer an. Ist leider so, aber ich, eben für damals war es natürlich State-of-the-Art-Unterricht, ja, aber retrospektive wäre es natürlich super gewesen, wenn ich ja da bereits Programmiererfahrung mhm. gehabt hätte.
Wie bist du dann so reingekommen ins Programmieren?
Ja, mit dem Studium dann. Mhm. Also das war schon am Anfang vielleicht ein bisschen ein Kulturschock, also wirklich von der Wirtschaft her zum Programmieren. Wir haben ja, der Studienplan ist jetzt mittlerweile geändert worden, aber wir haben am Anfang noch gelötet. Also wir haben Netzwerkkabel gekrimmt, war super, wir haben Haus gebaut, wir haben unsere Netzwerkkabel selbst verlegen können. Mhm. Aber es war halt doch ein bisschen ein großer Schritt in Richtung Informatik. Aber es war super, weil die ganzen Studienkolleginnen und Kollegen, die Erfahrung gehabt haben, haben einfach die geteilt mit uns und haben uns unterstützt und uns geholfen. Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit von Tutorien, wo man einfach dieses Wissen auch nachholen kann. Mhm.
Also würdest du sagen, auch wenn man jetzt von der Hack oder so kommt, kann man da noch gut reinsteigen?
Absolut. Und das machen. Und das haben sich ja die Lehrpläne und auch die Studienpläne mittlerweile geändert. Und wie gesagt, wir waren damals 2002, wo ich maturiert habe, da hat es noch kein iPhone gegeben. Also da von heute gesehen ist das wahrscheinlich noch Steinzeit. Mhm. Deswegen, es war Internet noch nicht so weit verbreitet. Man hat es nicht auf jedem Device gehabt. Man hat Foto-MMS verschicken müssen, also jenseits von WhatsApp und allem.
Ja.
Und deswegen, also für damals, ja.
Was man sich auch mal dreimal überlegt hat, weil es so teuer war.
Genau.
Und das Foto jetzt wirklich sein muss und so.
Genau. Vor allem, wenn man studiert hat und dann auch die Eltern die Rechnung gezahlt haben.
Voll. War dann so die MINT-Richtung oder Medientechnik und Design deine erste Wahl?
Vom Studium her schon. Mhm. Also wie gesagt, vorher bin ich eben auf die Handelsakademie gegangen, weil ich mir gedacht habe, Wirtschaftsberufe liegen mir. Und da muss ich sagen, da war schon die Berührungsangst, eine HTL zu machen, weil mir das doch zu technisch, zu MINT-lastig gewesen ist. Also ich habe mich da nicht wirklich drüber getraut, habe es dann eben über die Hack gemacht. Wir haben da aber auch sehr viel Mathematik gehabt, also Zinsrechnung, Zinseszinsrechnung, Kurvenberechnungen und so weiter, weiß ich leider nicht mehr viel davon. Und vom Studium her in Hagenberg war das für mich damals eigentlich das Studium, das ich machen wollte.
Mhm. Bist du da drauf gekommen dann?
Ich war auf der BEST, also das war die Berufsinformationsmesse, die war damals in Wien und habe das gesehen und habe mir dann einfach mal durchgeschaut, welche Studienmöglichkeiten es gibt. Und dieses Studium, wir reden wieder von 2002, also dieses Studium in der Art hat es einzigartig in Österreich nur in Hagenberg gegeben.
Mhm. Okay.
War für mich ein großer Schritt, nicht wegen dem Studium, sondern wirklich von der Entfernung zur Heimat.
Okay.
Also ich bin ursprünglich aus Kärnten. Mhm. Das sind doch 300 Kilometer fast. Ja. Das war schon ein großer Schritt damals, finde ich.
Ja, wahrscheinlich dann auch erstmal so die Herausforderung, neue Umgebung, ankommen.
Genau, mal das erste Mal alleine leben dann quasi, ohne Eltern und vollkommen neue Freunde. Ich habe da niemanden gekannt. Mhm. Das war schon ganz spannend. Das war eine sehr, sehr nette Zeit, muss ich sagen.
Aber würdest du wahrscheinlich auch nicht missen wollen, oder?
Absolut nicht. Und ich muss auch sagen, vom Studium her, also ich hätte da keine Gender-Differenzen, also Geschlechterdifferenzen gemerkt.
Super. Wie haben dann damals deine Eltern und dein Umfeld reagiert, als du von der Handelsakademie dann Medientechnik und Design auf einmal gemacht hast und noch so weit weggegangen bist?
Also mein Umfeld hat mich gekannt. Also insofern war das überhaupt keine Überraschung. Meine Eltern haben mich immer gefördert und haben immer gesagt, ich soll das machen, was mich interessiert. Mich hätte Betriebswirtschaft und so weiter, was eigentlich die Basis wäre in der Handelsakademie, hätte mich eigentlich nicht interessiert. Ich wollte immer in Richtung Medien gehen. Mhm. Und das war eigentlich für niemanden eine Überraschung.
Okay, cool. Zu welchem MINT-Bereich würdest du dich dann jetzt zuordnen?
Informatik.
Informatik, okay.
Also wir haben sehr, sehr viele MathematikerInnen und PhysikerInnen da, weil wir ja Research Institute for Symbolic Computing, also von der RISC an der JKU abstammen, aber ganz eindeutig von meinem Background her Informatik.
Was bedeutet denn MINT für dich?
Das ist eine spannende Frage. Ja, also im Endeffekt in Naturwissenschaft, Technik, für mich ist es so eine Möglichkeit, die Welt zu erklären. das Leben zu erklären, also Phänomene. Ich bin zum Beispiel einer der Menschen, die Flugangst haben.
Okay.
Und für mich hilft es irrsinnig zu wissen, wie die Technik im Hintergrund funktioniert. Also wie funktioniert es, dass so ein großes Flugzeug überhaupt fliegen kann? Und das kann man mit Technik, mit MINT-Fächern, mit dem Erlernten einfach erklären. Und für mich ist das einfach so ein Instrument, um ja, die Welt zu erklären.
Und wenn du da im Flugzeug drin sitzt und das vor Augen führst, wie das alles funktioniert, ineinander spielt, dann geht es besser?
Hilft? Leider nicht ganz.
Okay, aber nicht ganz so schlimm dann.
Aber ich habe zum Beispiel so ein Seminar bei der AUA schon gemacht, so ein Flugangstseminar, wo sie wirklich genau, also auch im Cockpit erklären, was passiert jetzt zu welchem Zeitpunkt im Cockpit.
Cool.
Und ab wann muss man durchstarten, also die VX-Geschwindigkeit in dem Fall, ab wann kann man noch abbremsen und so weiter, also dass man wirklich da die Hintergründe kennenlernt. Und das hat mir schon sehr geholfen.
Sehr cool. Also würdest du weiterempfehlen, wenn man Flugangst hat, mal sowas zu besuchen?
Absolut, also mir hat es geholfen. Und öfter fliegen hilft auch. Das habe ich jetzt Corona-bedingt gemerkt.
Ja.
Je weniger man fliegt, desto ja, schlimmer wird es.
Ist gleich mit allem, wo man Angst vor hat, wenn man dann sich so drückt, in Anführungszeichen.
Genau.
Dann wird es ja keine Konfrontation quasi.
Genau.
Was gefällt dir denn am MINT-Bereich oder jetzt in deinem Fall Informatik besonders gut?
Ja, die Technik, das Moderne eigentlich.
Mhm.
Weil wir leben in einer sehr technischen Umgebung. Also wir sind mittlerweile von Technik so dermaßen umgeben. Also wir haben daheim ein Smart Home, wir haben einen intelligenten Geschirrspüler, wir haben Roombas zu Hause. Das heißt, wir sind absolut von Technik umgeben. Wenn es der Autoschlüssel ist, ist es Technik. Die Kreditkarte ist Technologie dabei.
Ja.
Und deswegen, das umgibt uns. Und das ist eigentlich so in unser Leben integriert, dass man es fast nicht mehr rauskriegen kann.
Und dahingehend braucht man eigentlich gar keine Scheu davor haben, weil man eh tagtäglich mit allem zu tun hat.
Genau. Es ist eben, was mir eben auch wichtig ist und auch für meine Kinder zum Beispiel, dass man wirklich einen verantwortungsvollen Umgang und einen kritischen Umgang mit Medien hat, also nicht gleich alles nehmen, alles glauben. Und das ist, glaube ich, in Zukunft sicher ganz, ganz wichtig,
ja.
Eben die Medienbildung. Aber ja, absolut, es ist allgegenwärtig.
Ist ja auch sehr spannend teilweise die Diskussion, ob sie jetzt in den Schulen so Fächer wie Medienkompetenzen sowas auch machen sollten.
Genau. Ich bin in einem Laura Bassi-Netzwerk zum Thema Medienbildung oder Technologiebildung eigentlich, die sich eben genau mit den Themen auch beschäftigt. Also da geht es eben auch um diesen adaptierten Lehrplan für jetzt die Volksschulen und die Hauptschulen. Und da wird auch Feedback dazu geliefert und Vorschläge gemacht, was man ändern sollte und wo man vielleicht noch detailliert darauf eingehen sollte.
Sehr cool. Ja, ich finde das total wichtig und das darf einfach nicht unter den Teppich fallen, weil das kann, wie wir auch gemerkt haben, wenn man keine Medienkompetenz hat, große Auswirkungen haben.
Absolut, ja.
Hattest du schon mal so einen richtigen Aha-Moment im MINT-Bereich?
Das war eher ja, während mein Studium, das ja doch sehr technisch war. Also ich habe es mir am Anfang vielleicht nicht ganz so technisch, sondern mehr designlastig vorgestellt. Und irgendwie sind mir da die Menschen etwas abgegangen.
Okay.
Also ich bin jetzt nicht der Typ gewesen, der sich irgendwo in sein Studentenheimzimmer gesetzt hat und Probleme gelöst und programmiert hat, sondern ich wollte immer irgendwie was Soziales auch dabei haben. Und der Aha-Moment für mich war, wie ich draufgekommen bin, es gibt eine Forschungsdisziplin, die nennt sich Mensch-Maschine-Interaktion. Das heißt, wie kann man Technik so gestalten, dass die Nutzer, Nutzerinnen sie ja wirklich passend verwenden können, dass sie den Bedürfnissen der Nutzer und Nutzerinnen entspricht. Und das war für mich so wirklich für meine Karriere und für mein Studium eigentlich ein sehr, sehr ausschlaggebender Punkt.
Also würdest du Empfehlungen rausgeben, wenn man so beides machen möchte, wäre das eine Richtung, die interessant sein könnte?
Ich finde das sehr interessant, ja genau. Also es geht so Richtung Interaktionsdesign, Interface-Design oder eben im Bereich der Evaluation, was jetzt schon sehr interdisziplinär ist, wo man dann zusammenarbeitet mit Psychologinnen, Psychologen, Soziologinnen, Soziologen, die sich da auskennen, natürlich in der Untersuchung, in der Methodik. Das ist wirklich irrsinnig spannend, wie man neue Interfaces entwickeln kann, wie die Nutzer, Nutzerinnen die ja verwenden.
Total spannend, wenn dann da so die verschiedenen Perspektiven zusammenkommen, man zusammenarbeitet.
Genau. Und das war der Inhalt meiner Arbeit für ja, gut und gerne 12 Jahre.
Okay.
Also war im Bereich der Forschung in Mensch-Maschine-Interaktion tätig, auch bei einem Forschungsinstitut in Österreich. Und das ist auch der Teil, den ich jetzt noch an der Fachhochschule in Hagenberg unterrichte.
Ah, okay. Was unterrichtest du da genau?
Mensch-Maschine-Interaktion, also HCI und Usability am Studiengang KWM, also Kommunikation, Wissen, Medien.
Ah, okay. Cool.
Seit mittlerweile 10 Jahren, 2012 habe ich angefangen damit. Also cool. Ist auch schon Zeit.
Hattest du jemals das Gefühl, dass du auf Widerstand oder Hindernisse gestoßen bist auf deinem Werdegang?
Während dem Studium nicht. Also während dem Studium habe ich mich vollkommen akzeptiert gefühlt. Da war kein Unterschied, ob ich jetzt männlich, weiblich, divers, was auch immer wäre. Also da war das wirklich sehr angenehm. Mhm. Wo ich es gemerkt habe, es war im beruflichen Werdegang danach nicht das Problem, es ist eine Herausforderung geworden, als ich Kinder gekriegt habe. Ja. Einfach mit dem Thema Vereinbarkeit. Was mit einem Kind vielleicht noch ein bisschen leichter geht, mit zwei Kindern ist es dann wirklich eine Challenge und eine Herausforderung. Das muss man einfach schaffen können und man merkt auch, dass da die Wahrnehmung ein bisschen anders ist. Also dass einem nicht mehr so viel zugetraut wird. Mhm. Teilweise ist auch wieder unternehmensabhängig. Die Flexibilität, die man braucht, muss natürlich auch gegeben sein. Weil wenn ein Kind jetzt krank ist, muss ich Homeoffice machen oder wenn das Kind jetzt anruft, so wie letztes Jahr, es hat im Volksschule ein Skifahrt drin, der Lehrer darf es ihm nicht rausziehen, naja, dann fahre ich halt schnell hin und erledige das. Also das sind schon Herausforderungen, die man im Berufsleben gemerkt hat. Also ich habe die Idee der gläsernen Decke lange Zeit, muss ich sagen, nicht ganz wahrgenommen. Und bin dann draufgekommen, dass es sie aber doch gibt. Mhm. Und eben relativ viel eben mit diesem Thema Teilzeit und Kinderbetreuung zusammenhängt.
Dass da doch noch ein bisschen so die Barriere nach weiter oben dann ist.
Genau. Mhm. Also dieses Konzept von geteilten Führungsrollen ist stark unternehmensabhängig. Das muss ein sehr progressives Unternehmen sein, dass das wirklich funktioniert.
Mhm. Ist dann quasi auch vor allem ein Thema, was jetzt allgemein die Unternehmen noch betreffen wird in der Zukunft, wie man das dann gestalten muss, weil
genau.
Das ist ja gerade total der Umbruch da.
Absolut. Ich meine, insofern ist die Informatik und der MINT-Bereich ja sowieso Vorreiterrolle, weil diese ganzen flexiblen Arbeitszeiten, Arbeitsmodelle, die 4-Tage-Woche und so weiter, die sind ja da stark verortet und werden da sicher mehr werden. Und ich sehe es auch bei uns, also ich habe meine Fixtermine, die ich einhalten muss, die werden meistens extern vorgegeben durch Fördergeber, Förderveranstaltungen, da muss ich, die FFG wird sich nicht nach mir richten, ist ja ganz logisch, aber besides that bin ich total frei in meiner Zeiteinteilung. Ich kann von zu Hause arbeiten, ich kann vom Büro arbeiten, also ich kann früher weggehen, meine Kinder holen und dann am Nachmittag nochmal arbeiten. Super. Also das ist die Flexibilität und die ist sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und was bei mir in dem Fall sehr wertvoll ist die Nähe. Also ich wohne im Bregarten, ich arbeite in Hagenberg. Ja. Ich kann mit dem Fahrrad in 10 Minuten in der Arbeit sein.
Ja, sehr gut.
Also das ist super.
Mhm. Also so gesehen würdest du auf jeden Fall Informatik weiterempfehlen.
Absolut. Mhm. Also ich glaube, dass das sicher eine Branche ist, die diese Flexibilität auch sehr befürwortet und fördert.
Mhm. Ich glaube, das wird noch richtig spannend jetzt mit Gen Z, wie man so schön sagt. Absolut. Dass die Forderungen da sind nach neuen Arbeitsmodellen. Und wenn die da mal Kinder haben, wie dann das ausschaut.
Das wird sehr, sehr spannend werden. Und das wird auch dieses Thema mit den geteilten Führungsrollen wahrscheinlich etwas aufmischen, muss ich sagen. Weil wenn dann wirklich sehr viele Personen in Teilzeit arbeiten oder andere Arbeitsmodelle haben, dann wird das irgendwann einmal möglich sein müssen.
Ja.
Das ist genauso wie beim Homeoffice. Hat auch keiner für möglich gehalten. Mittlerweile ist es einfach Standard.
Und das funktioniert.
Und das funktioniert. Also ich merke es schon von der Kommunikation her, ich bin irrsinnig gerne im Büro.
Ja.
Ich habe in meiner letzten Arbeit 10 Jahre Homeoffice gemacht und da merkt man schon, wenn nicht alle Homeoffice machen, dass man doch eine gewisse soziale Isoliertheit hat.
10 Jahre nur Homeoffice?
Mit zwischen 3 und 3 Tage die Woche im Büro abwechselnd. Also mit den Kindern ist dann ein Tag alle 2 Wochen geworden im Büro und man merkt da schon die Isoliertheit. Also vor allem... Ja, wenn neue Kolleginnen und Kollegen da sind, die kennen einen dann nicht mehr.
Ja.
Also wer ist die Person, die mir jetzt da am Gang entgegenkommt und was macht die da? Mhm. Also das merkt man schon und deswegen, ich bin ja wirklich sehr gerne im Büro und die zwischenmenschliche Kommunikation funktioniert einfach so super. Mhm.
Die Mischung macht's.
Ja, absolut. Ja. Also ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die Homeoffice machen, einfach um auch in Ruhe arbeiten zu können, aber eben ihre Bürotage haben wir, um wirklich da den Anschluss nicht zu verlieren. Mhm.
Gibt es etwas oder jemanden, der dich dazu inspiriert hat, in die MINT-Richtung zu gehen?
Inspiriert, vielleicht motiviert. Also das waren sicher meine Eltern.
Okay.
Also das war sehr, sehr spannend, dass sie immer eben mit den Computern zu Hause mich gefördert haben und mir die Möglichkeit gegeben haben, wo es eben noch nicht alltäglich war, einen Computer zu haben. Und was mich inspiriert hat, vielleicht auch, war das AS Electronica Center mit diesen ganzen Medieninstallationen. Also wie gesagt, 2002 war das ja noch nicht interaktive Medien, Museen der Zukunft. Das war jetzt noch nicht so allgemein bekannt und das war sehr visionär. Und auch im Bereich zum Beispiel Virtual Reality, wie schaut sowas aus, wie kann man Welten kreieren, die man dann erleben kann. Und das hat mich wirklich stark in diese Richtung getrieben.
Mhm. Sehr cool. Als sich dein Studium dann dem Ende zugeneigt hat, hattest du noch Bedenken beim Übergang in die Berufswelt?
Direkt nicht. Also ich bin da vielleicht etwas naiv hineingegangen. Ich bin in die Forschung gegangen im Bereich Mensch-Maschinen-Interaktion und das war ein sehr interdisziplinäres, sehr spannendes Feld. Also ich habe Kolleginnen und Kollegen gehabt, die waren im Bereich der Geografie tätig, Soziologie, Wirtschaftsfächer, also wirklich sehr breit gefächert. Und das war für mich dann spannend zu sehen, dass wir doch teilweise andere Sprache sprechen, also als Techniker, Technikerin versus zum Beispiel Psychologinnen und Psychologen. Und das war dann auch in der Zusammenarbeit in den Projekten spannend. Aber ich habe es eben gesehen, dass ich eben in den meisten Projekten eine der wenigen Frauen gewesen bin.
Okay.
Das hat sich aber bis heute leider noch nicht so weit aufgelöst, wie es man wünschen würde. Mhm. Also es ist nach wie vor, wenn wir Projektkonsortien zusammenstellen, vor allem mit größeren Unternehmen, mit internationalen Forschungspartnerinnen und Forschungspartnern, dass wir am RISC verhältnismäßig eine hohe Frauenquote haben als in den anderen. Also wir tragen meistens die wenigen Frauen bei, die im Projekt mitarbeiten. Es ist leider noch immer so und es wäre mein großer Wunsch, dass eben diese MINT-Fächer auch für Frauen attraktiver, für Mädchen vor allem attraktiver sind und weg von den eher gebildeten Klischees, dass Technik nicht für Frauen ist.
Mhm. Ja, ich glaube, das macht dann schon einen großen Unterschied, ob man dann auch mal mit Frauen zusammenarbeitet oder nur mit Männern gemeinsam. Ist ja dann wahrscheinlich auch schöner, wenn man zumindest ein, zwei Mädels noch da sind.
Es ist immer abwechselnd, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch so mit nie Probleme gehabt, mit Männern zusammenzuarbeiten. Also ich habe das auch immer sehr kollegial, sehr freundlich und sehr offen gefunden. Also dahingehend hat es nie Probleme gegeben.
Ja, super. Findest du, es gibt irgendetwas, was Frau unbedingt mitbringen sollte, wenn sie in die MINT-Richtung gehen möchte?
Selbstvertrauen.
Okay.
Selbstvertrauen ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das bei mir gemerkt, vielleicht ist das eine weibliche Eigenschaft, aber man zweifelt seine Fähigkeiten gerne an. Und einfach mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen da reinzugehen, das schadet nicht und das hilft auf jeden Fall.
Wie kann man das so ein bisschen überwinden oder ablegen, an sich selbst zu zweifeln?
Das ist eine gute Frage. Man sieht dann früher oder später, dass alle nur mit Wasser kochen. Es ist leider eine Plattitüde, aber es ist wahr. Also man sieht, dass die anderen genau die teilweise die gleichen Hintergründe, die gleichen Bildungen haben, manchmal die gleichen Wissenslücken haben. Also man sieht, dieses Universalgenie gibt es eigentlich nicht. Und man kann mit einer soliden Ausbildung, wie es eben zum Beispiel in Hagenberg die gibt, man kann da absolut mithalten.
Und sich dann vielleicht auch so seinen eigenen Stärken nochmal bewusst werden, vor Augen führen.
Und sich die selbst zu bestätigen.
Was war denn dann dein erster Job nach deinem Studium? Forschung, oder?
Forschung, genau. Mhm. Forschung im Bereich Mensch-Maschine-Interaktion. Ah, ja.
Und dann gehen wir jetzt mal zu deinem jetzigen Job. Mhm. Was genau machst du hier bei RISC?
Ja,
ich kann mal kurz sagen, wie deine Jobbezeichnung ist zur Auffrischung.
Meine Jobbezeichnung ist Forschungskoordinatorin, also Research Coordinator. Das heißt, ich bin für alles zuständig, was bei der RISC Software GmbH mit Forschung zu tun hat. Angefangen von Informationen über aktuelle Ausschreibungen, Förderprogramme, dem Abwägen, ob diese Förderprogramme Potenzial für uns haben, ob unsere technischen Fähigkeiten da in diese Ausschreibungen hineinpassen, bis hin zum Antragswesen, Suchen von Konsortien, Antrag schreiben und einreichen.
Okay.
Wo es dann prickelnd wird mit den Deadlines.
Und so ein bisschen runtergebrochen, was sind da so deine täglichen Aufgaben?
Die sind sehr, sehr vielfältig. Also genauso wie der Bereich relativ breit ist, kann das sein, dass ich zum Beispiel zu Informationsveranstaltungen nach Wien fahre, mir Ausschreibungen anhöre, Ausschreibungen durchlese, sichte, mich mit Kolleginnen und Kollegen abstimme, ob das Potenzial hat, mit potenziellen Projektpartnerinnen und Partnern spreche, bis hin zu dem Schreiben von Anträgen und der Abwicklung von Anträgen, bis hin zum Lesen von Konsortialverträgen. Mhm. Also das ist wirklich von bis sehr, sehr breit aufgestellt.
Mhm. Programmierst du dann jetzt noch?
In dem bin ich eigentlich nicht mehr drinnen. Was ich noch mache, ist eben im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, dass ich da unterstütze, wo eben Hilfe gebraucht wird, beziehungsweise Input gebraucht wird. Das ist nach wie vor in Projekten so. Interface Design ist jetzt nicht ganz meine Stärke, aber eher im Evaluationsbereich, dass da einfach Projekte da die Hilfe brauchen, Redesign von Interfaces, wie man das machen könnte, wie man das angeht. Mhm. Also ich bin von meinem technischen Wissen her, nachdem ich jetzt nicht mehr programmiere, beziehungsweise das auch nicht wirklich tatsächlich gemacht habe, sondern zuerst eben in der Forschung gewesen bin mit Interaktionsdesign, also da eher in der Entwicklung von Interfaces und jetzt eben eher ja, in der Forschungsberatung dabei bin und da hilft aber das technische Wissen trotzdem sehr. Mhm. Das heißt, um zu wissen und zu verstehen, was machen wir überhaupt mit ganz, ganz vielen Mathematikerinnen und Mathematikern, ist das gar nicht so einfach. Also wir machen relativ viel im Bereich Artificial Intelligence, zum Beispiel Machine Learning, Digital Twins sind so Keywords und da mal zu verstehen, was ist das genau und wie kann das zu Projekten einen Beitrag liefern, unser Wissen und unsere Skills. Und genau deswegen hilft mir da meine fundierte technische Ausbildung, um das zu verstehen und da die Entscheidungen zu treffen, passt das jetzt zu unserem Profil, können wir da jetzt was beitragen oder nicht.
Ja klar, total wichtig, dass da auch jemand die Koordination innehat, der sich ein bisschen auskennt.
Genau.
Und das versteht, was da abgeht.
Wer sonst? Schwierig,
ja.
Bis ins Detail kann ich natürlich nicht rein. Also bei den Anträgen sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen die Expertinnen und Experten. Ja. Aber eben um Entscheidungen zu treffen und zu wissen, in diese Richtung passt es oder dieses Förderprogramm könnte für uns interessant sein, da braucht man einfach auch ein bisschen ein technisches Background-Wissen.
Gibt es bei dir einen typischen Arbeitsalltag? Wenn ja, wie sieht der aus?
Schwer.
Okay,
schwer. Meist fängt es damit an, dass ich die Kinder in Kindergarten und Schule bringe und dann, je nachdem, was gerade ansteht, also eben von Antrag schreiben bis hin nach Wien fahren, zur Informationsveranstaltung nach Linz fahren, Telefonkonferenz mit potenziellen Partnerinnen und Partnern, ist alles dabei.
Kommst du viel rum?
Zurzeit wieder, ja. Also man hat da Corona sehr gut gemerkt, dass sehr, sehr viel einfach remote stattgefunden hat, was natürlich einfacher ist, weil man nicht nach Wien fährt, sondern halt wirklich auf seinem Arbeitsplatz das machen kann. Auf der anderen Seite, fürs Netzwerken ist es halt unumgänglich, nach Wien zu fahren und da Leute zu treffen.
Ja, das hast du ja remote gar nicht.
Nein, es hat die Möglichkeit schon gegeben, aber man hat gemerkt, die Personen haben es einfach nicht wirklich angenommen.
Ja, das ist dann schon was anderes.
Absolut, ja.
Vor Ort kann man dann ja doch nochmal jemanden ansprechen, der gerade spontan neben einem steht und so.
Absolut. Oder beim Buffet.
Ja, sehr gut. Was du jetzt so von deinen Aufgaben erzählt hast, klingt das so, als ob du recht eigenständig arbeiten könntest?
Absolut, ja. Also ich bin quasi eine One-Woman-Show.
Okay, cool. Mhm. Also es ist auch so ein ganzes Team, in dem du drin bist?
Nein, also ich bin eigentlich bei der Verwaltung angehängt bei uns, weil ich eben mit allen Teams zu tun habe. Mhm. Und das ist auch das Spannende. Man lernt sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen kennen, die man sonst wahrscheinlich nicht kennenlernen würde, wenn es nicht in meinem Team wären. Mhm. Also ich arbeite mit vielen Personen zusammen und lerne dadurch das Unternehmen gut kennen und auch wirklich unsere Schwerpunkte natürlich auch immer besser kennen.
Mhm. Cool, also das heißt eine richtige Schraubstelle, an der man nicht vorbeikommt quasi.
Vorbeikommen schon, aber man muss sich quetschen.
Okay. Was gefällt dir denn an deiner Arbeit besonders gut?
Abgesehen vom Inhaltlichen, also mich interessiert das wirklich vom Technischen her, da immer zu wissen, was sind jetzt gerade die aktuellen Trends, in welche Richtung geht's, wie schauen die Policies von der EU aus in Zukunft, also was wird gefördert und wo wird geforscht, ist es auf der anderen Seite die Flexibilität. Mhm. Also wie gesagt, ich kann in der Früh reinkommen und davor mein Kind hat sich irgendwo verletzt, ich muss es von der Schule holen und das ist einfach möglich. Oder ich kann die Kinder am Nachmittag abholen und kann mich vielleicht am Abend nochmal hinsetzen. Und diese Freiheit und diese Flexibilität bezüglich der Arbeitszeiten, auch bezüglich des Arbeitsortes, das ist einfach unumgänglich und sehr wertvoll, vor allem wenn man Kinder hat.
Ja, das glaube ich. Hast du halt in anderen Berufsbildern leider Gottes nicht so?
Leider, also mit Anwesenheitspflichten und so weiter könnte ich mir das schwer vereinbar vorstellen. Mhm. Es ist bei uns auch die Situation, also die Großeltern sind beide 300 Kilometer weg in die Richtung und die Richtung. Mhm. Und da braucht es halt mein Mann und mich, um das Ganze zu schaukeln und da brauchen wir beide eigentlich einen Job, der das zulässt und so flexibel ist.
Mhm. Ja, klar. Aber dass du für deinen Job an sich brennst, das merkt man richtig.
Ich mag es ja wirklich, also es gefällt mir und das ist das Team da, das hört sich vielleicht an wie Schleichwerbung, ist es vielleicht da, nein, aber es ist auch das Team wirklich super, also es wird wirklich auf Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschaut.
Das ist so wertvoll, dass man sich wohlfühlt,
ja.
Gerne arbeiten.
Es ist wirklich eine super Arbeitsatmosphäre. Also alle beim RISK bewerben.
Ja, ist ja eh praktisch, wenn man vielleicht in Hagenberg studiert oder vor in Hagenberg zu studieren, kann man ja mal.
Wir bieten auch Praktikumsmöglichkeiten, genau. Ganz, ganz viele.
Ja, vielleicht stolpert man eh mal über euch mit einem Projekt oder so.
Genau.
Auch passieren.
Wir haben auch jetzt Semesterprojekte in diversen Studiengängen angeboten.
Ja, okay.
Also es gibt Kontaktmöglichkeiten zu uns.
Mhm. Welche Ziele hast du denn jetzt noch so für deine weitere Zukunft?
Ach, Ziele, es ist immer so eine Frage. Meine Dissertation wäre ein großes Ziel.
Okay.
Die habe ich mittlerweile vor 12 Jahren begonnen. Haben wir gedacht, das geht sich neben Karenz und Kind aus, haben mich aber sehr stark getäuscht. Ist sich leider nicht ausgegangen. Also das wäre auf jeden Fall ein Ziel für die Zukunft.
Das noch abzuschließen.
Genau. Wahrscheinlich neu zu starten, weil das Thema ist mittlerweile, Informatik ist doch recht schnelllebig, etwas veraltet.
Mhm.
Aber es wäre auf jeden Fall noch ein Ziel, das ich gern verfolgen würde.
Was denkst du denn, wie sich die MINT-Arbeitswelt in Zukunft noch verändern wird?
Ich denke dadurch, dass das so ein modernes Arbeitsumfeld ist und diese Möglichkeiten mit Flexibilität, Homeoffice, 4-Tage-Wochen, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch zunehmen.
Mhm.
Ich glaube, das MINT-Feld wird da sicher Vorreiterrolle einnehmen. Ich würde nur hoffen, dass die Diversität höher wäre.
Ja.
Also, dass da mehr in diese Richtung geht.
Mhm. Nicht nur hinsichtlich Frauen, sondern allgemein.
Allgemein Diversität, ja, genau.
Mhm.
Inklusion ist ein großes Thema.
Mhm.
Und generell, wenn man Technologien für die Menschheit entwickeln will, und das ist ja Informatik bis zu einem gewissen Grad, hat sie ja den Anspruch, dann muss man auch die gesamte Bevölkerung integrieren und nicht nur einen Teil.
Und das hat die Gefahr, wenn das Entwicklungsteam einseitig ist, also aus der gleichen Kohorte besteht, dass da ganz viele nicht mitgedacht werden.
Genau. Und das ist der Grund, warum Diversität einfach key ist.
Ja. Damit hätten wir auch die Frage erledigt, warum noch mehr Frauen in die IT gehen sollten, schätze ich mal.
Genau, ja. Also die Geschichte zeigt ja, dass Frauen eigentlich eher stark vernachlässigte Gruppe sind. Also sei es von der Geschichte her, wenn man früher Ausgrabungen gemacht hat und ein Kriegergrab gefunden hat, dann war das sicher ein Mann, der da drin war. Und auch wenn die DNA-Analyse gegeben hat, dass das eine Frau ist, kann das nicht sein. Also es ist die gesamte Gesellschaft und die Geschichte ist sehr, sehr männlich orientiert. Der universelle Standard wird einfach als männlich angenommen.
Ja.
Und genau deswegen ist auch zum Beispiel in der Medizin ganz, ganz wichtig, dass Frauen bei Testprobandinnen dabei sind, um auch die Produkte für Frauen entwickeln zu können, die ja vielleicht vom Organismus her total anders reagieren als Männer.
Ja.
Und deswegen, wenn wir eine gesamtheitliche Gesellschaft haben wollen, müssen wir auch wirklich alle Personen in dieser Gesellschaft berücksichtigen.
Ja. Ist ja auch in der Medizin, dass die Medikamente auf den männlichen Körper ausgerichtet sind.
Genau.
Und bei Frauen ganz anders wirken können und dann, das ist schlecht.
Es gibt mittlerweile einiges an Forschung in Wien zum Beispiel, in der MedUni, beziehungsweise an allen medizinischen Fakultäten, auch im Zusammenhang mit Diabetes, weil da halt die Symptome und der Stoffwechsel halt total anders sind von Frauen als Männern. Und das ist ein wichtiger Schritt, aber es ist, glaube ich, noch ein weiter Weg.
Mhm. Ja, wo du gerade Stichwort Symptome gesagt hast, Symptome Herzinfarkt bei Männern oder bei Frauen.
Genau.
Wo ganz lang gar nicht klar war, dass es bei Frauen ganz anders aussieht, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Ja, dann wären wir jetzt am Ende von unserem Interview angekommen. War sehr cool mit dir.
Dankeschön.
Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, dass sich Mädchen oder junge Frauen nicht davon abbringen lassen, etwas zu tun, nur weil ihnen gesagt wird, ja, du bist ja nur ein Mädchen.
Mhm.
Sondern das sollte eigentlich der Ansporn sein, jetzt erst recht. Und wenn sie ein Interesse haben im Bereich der MINT-Fächer, dann sollen sie sich nicht durch sowas abbringen lassen, sondern wirklich ihre Interessen verfolgen, unabhängig davon, welchem Geschlecht sie zugehören.
Sehr cool. Das lassen wir genauso stehen.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Zeit, fürs Interview.
Sehr gerne.
Sehr toll mit dir. Dann war es das jetzt mit unserer Podcast-Folge Mincha Future und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.